Und dass wir auch dazu Verständnis bekommen, warum hat David ja so anders gehandelt, wie wir eigentlich von ihm erwartet vielleicht hätten. Stehen wir auf und wir beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns dein Wort hinterlassen hast und du hast auch über den Männern, den du als deine Männer nach deinem Herzen bezeichnest, sie verhalten sich manchmal für uns, für unsere Zeit heute nicht verständlich, aber auch einige zu der Zeit haben ihn gar nicht verstanden. Hilf uns, das alles tiefer zu begreifen, zu verstehen und segne uns, dass wir dein Wort, das uns ja so vor langer Zeit erscheint, dass es passiert ist, dass wir das aber daraus was zum Lernen nehmen, dass wir erkennen und verstehen, wie du handelst, warum die Menschen so handeln, denn all das überträgt sich auch auf uns, auf unsere Beziehungen zu dir, zu den Nächsten, zu deinen Willen. Segne du uns dabei. Amen. Ja, wie gesagt, wir haben den Text aus 2. Samuel 19. Entschuldigung. Ja, richtig. 2. Samuel 19, Vers 10 haben wir, aber ich beginne mit dem ersten, damit wir reinkommen. Und vielleicht sind auch einige da, die im letzten Mal nicht dabei waren, dass wir ja in dem Geschehen reinkommen. Also es war ein Aufstand. Absalom hatte einen Aufstand organisiert, sehr erfolgreich. Hinter ihm gingen viele. Und es kam zu einem Konflikt und zu einer Bedrohung für den König David und er ist geflohen. Es kommt zu einem Zusammenstoß, zu einem Kampf. Dieser Aufstand wird erschlagen oder niedergedrückt. Aber dieser Sieg bringt David keine Freude. Und das ist das Schwierige in diesem Text, in dem Thema. Warum ist David so niedergeschlagen? Warum ist er sehr traurig? Und ich lese das nochmal, deshalb lesen wir noch einmal den Kapitel 19 von Vers 1. Und das wurde Joab berichtet. Siehe, der König weint und trauert Leid um Absalom. So wurde an jenem Tag das ganze Volk der Sieg zu trauern, denn an jedem Tag hörte das Volk sagen, der König trauert um seinen Sohn. Und das Volk stahl sich in die Stadt hinein, wie ein Volk sich wegstiehlt, das sich schämen muss, weil es im Kampf geflohen ist. Und der König hatte sein Angesicht verhüllt und der König schrie laut, mein Sohn Absalom, mein Sohn Absalom. Das ist unverständlich und dann kommt Joab, der Feldherr, kommt dann rein zu ihm und spricht mit ihm sehr klare, sehr deutliche Worte, aber sehr harte Worte. Und wisst ihr, darüber habe ich nachgedacht. Vom ersten Mal so betrachtet, es hört sich sehr pragmatisch an, es hört sich sehr ernüchternd an, aber wir haben eine Begegnung, wo David, als er gesündigt hat, und diese Absaloms Geschichte, das sind die Folge von der Sünde mit Bathseba, Entschuldigung, mit den Namen Schwierigkeiten. Und dann kommt der Prophet Nathan. Und wie Nathan gesprochen hat, die Sünde war ja nicht kleiner als die, die jetzt passiert ist, aber die Sprache Nathans zu dem König David, die war anders. Die war wesentlich anders. Mit Vollachtung im Namen Gottes, er übergibt die Worte Gottes und so. Und erzählt es eigentlich nicht frontal, wie Joab das macht, sondern sozusagen ein bisschen durch die Blume. Aber der Effekt ist groß. Und David bekennt sich sofort und auch aufgrund seines Bekenntnisses kriegt er schon sofort die Zusage vom Prophet, der die Antwort von Gott hat. Ja, du musst nicht sterben, aber du wirst. Und Christian hat das sehr gut beleuchtet im letzten Mal, dass das, was dann Nathan zu ihm sagt, wegen dieser Sünde, was alles passieren wird, ein Teil davon ist gerade in dieser Geschichte mit Absalom dabei. Wortwörtlich passt alles. Mir ging es nur darum, den David zu verstehen. Warum ist David so? Warum trauert er so um seinen Sohn Absalom? Ich weiß nicht, ob das jetzt theologisch richtig ist, aber für David ist wohl klar, dass Absalom verloren geht. Er hat sich gegen alles aufgelehnt, er hat den Brudermord gemacht, er hat sich gegen den Vater aufgelehnt, gegen den Gesalbten, ist jetzt umgekommen. Was im Herzen Davids jetzt ist, sein Sohn Absalom hat keine Chance, was gut zu machen, Buße zu tun und so weiter. Vielleicht ist das der große Schmerz. Ich versuche nur ein paar Gedanken aufzuwecken. Ja. Und das andere, was ich schon gesagt habe, so wie Joab mit ihm gesprochen hat, das klingt erstmal sehr pragmatisch, aber das ist nicht. Und das wird auch Folgen haben später. Denn Joab ist nicht das erste Mal, dass er so schroff und direkt und auch gegen David geht. Ja, das werden wir noch betrachten. So, und hier sagt er ihm dann sehr harte Worte und so. Was aber an David Gutes ist, obwohl, wer ist Joab verwandtschaftlich zu David? Wissen wir das alle? Ja? Wer? Joab nicht. Absalom. Nicht Joab, der Feldherr, der mit ihm spricht. Das ist der Neffe. Das ist der Sohn seiner Schwester. Ja, später wird noch ein Neffe im Spiel kommen, der Amasa. So, und der spricht das. Aber trotz all diesem hört David auf das Reden dieses Mannes und macht es. Das, was Joab gesagt hat, war sehr nüchtern. Es war sehr am Platze, nur die Art. Die war respektlos. So, und dann lesen wir ab Vers 9. Und das ganze Volk in allen Stämmen Israel stritt sich und sprach, der König hat uns errettet von der Hand unserer Feinde und er hat uns aus der Hand der Philister erlöst. Nun aber müsste er von Absalom aus dem Land fliehen. Absalom aber, den wir über uns gesalbt haben, ist im Kampf umgekommen. Und dann kommt eine Frage, warum sagt ihr denn nichts davon, dass ihr den König zurückholen wollt? Hier wird ein Gespräch wiedergegeben, das ist die Leute, die hinter Absalom standen und ihn auch zum König ernannt haben, stehen jetzt in einem Dilemma. Sie haben sich gegen den offiziellen König gestellt, auf die Seite seines Sohnes Absalom, der ist ums Leben gekommen. Sie haben nichts, mit dem sie jetzt was vorweisen können. Aber der König ist da und jetzt haben sie eine Frage. Was machen wir jetzt? Und das ist für sie schwierig, weil hier steht, und das ganze Volk in allen Stämmen Israels stritt sich und sprach. Und da wird das Erste, jetzt wird nicht Schlechtes über David gesprochen, sondern, schaut mal, der König hat uns errettet von der Hand unserer Feinde und hat uns aus der Hand der Philister erlöst. Über wen sprechen Sie? Über Absalom? Nein, über David, weil Sie sagen später, Absalom ist tot. Also jetzt mit einmal erinnern Sie sich, wie gut David eigentlich ist oder war. So, das ist dann, was Ihnen jetzt das Erste einfällt. Und sie erwähnen dann, warum David jetzt nicht da ist, warum er fliehen musste, weil sie mit Absalom mitgespielt haben, Absalom sich gegen den König David gestellt hat. So, und jetzt fragen sie, warum sagt ihr denn nichts davon, was ihr den König zurückholen wollt? Wer fragt wem, warum die nicht? Die Verantwortliche, die wahrscheinlich mitgespielt haben, sich aber nicht trauen und nicht wissen, ja, was machen wir jetzt? Man muss sich vorstellen, zwei Freunde, ja, oder drei, dann stellen sich gegen einen zwei und dann später dreht sich das Blatt und für wem stehe ich jetzt? Der eine ist nicht da, für wem stehe ich? Ich war ja kurz gegen ihn, kurz davor war ich gegen und jetzt, welche Position nehme ich ein? Wie erkläre ich das Ganze? Das ist nicht ganz einfach. So, und dann dieses ganze Gespräch kommt zu den Ohren Davids. Und dann sendet David zu den Zadok und Abiatar, die sind uns bekannt, ja, vom letzten Mal. Das sind die Priester, die die Nachricht brachen nach den Beratungen. Ja, und der Rat Achitophels wurde ja vernichtet. Und die kommen, zu denen sendet er jetzt und fragt sie: Warum wollt ihr die Letzten sein, den König wieder in sein Haus zu holen? Denn das Gerede von ganz Israel ist vor den König in sein Haus gekommen. Warum ist dieser Unterschied Juda und Israel? Vielleicht ganz kurz zurück. Wie lange hat David nur über Juda, war er König gesetzt? Wie viele Jahre waren das? 7. Ja? Und erst danach wurde Israel sozusagen vereinigt. Und in dieser Vereinigung spielt Joab auch eine große Rolle. Der Abner und der Joab. Als diese Vereinigung stattfinden sollte, aufgrund der Motivation von Abner, und Abner ist ja noch der Feldherr von Saul, unter den auch David sich gezeigt hatte und hochgekommen ist, als der wollte mit David den Frieden machen. Und David macht den Frieden und Joab war nicht da. Und als er zurückkommt, davon hört, was macht er dann? Er schickt den Abner hinterher, lässt ihn zurückholen, ruft ihn ins Tor und ersticht ihn hinterlistig. Das war Abner. Und das war so typisch für den Abner. Abner war ein sehr schlauer, ein robuster, er war ein super Feldherr, aber er hatte nicht die Seele, die David hatte. Und wir werden noch sehen den Unterschied auch weiterhin. So, und dann sagt er zu den Ältesten Judas: Warum wollt ihr die Letzte sein, die den König wieder zu sich in sein Haus holen? Und er sagt ihnen: Ihr seid meine Brüder, mein Gebein und mein Fleisch. Warum wollt ihr, und wiederholt das alles, und sagt zu Amasa, das Ganze wird ja den Priester übertragen, dass sie das anleiten sollen. Und wird auch gesagt, Vers 13, und zu Amasa spricht: Bist du nicht mein Gebein und Fleisch? Gott tue mir dies und das, wenn du nicht dein Leben lang vor mir Herrführer sein wirst an Joabs Stelle. Wer ist dieser Amasa? Und warum macht er das? Amasa war der sozusagen Herrführer bei Absalom. Als der den Aufstand macht, hat Absalom ihn zu seinem Herrführer gemacht. Jetzt will aber David Frieden schaffen und diese Gruppierung zwischen zwei Gruppen vereinen und was machen, dass das wieder vereint wird, und sagt dann, dieser Amasa, der sollte jetzt Angst haben, weil er sich hat verleiten lassen. Absalom muss weg, er ist der zweite Mann nach Absalom praktisch in diesem ganzen Aufruhr. Und er sagt, aber ich werde dich zum Herrführer machen an Joabs Stadt, das heißt erster Mann. Und wer ist dieser Amasa? Ich lese jetzt mal aus der Chronik 2. 15, 1. Chronik 2, 15. David aufgereiht alle Brüder Davids, und dann wird gesagt, und der siebte war David, und dann Vers 16 ist dann, und ihre Schwestern waren Zeruja und Abigail, und die Söhne des Zeruja waren Abisai, Joab und Asael. Das sind die drei Brüder. Der eine lebt ja zu diesem Zeitpunkt nicht mehr, weil Abner, weil er leicht war wie ein Reh auf den Beinen und den Abner nachlief, und er sagt, wende dich, und er macht das nicht, und dann durchbohrt er mit dem Spieß. Und dafür Das war der Groll und der Hass Jobs auf Abner, und so hat er den dann hinterlistig ermordet. Ja, das ist ja die Geschichte, die ganze. Und jetzt, also, das sind Cousins. Abisai, Joab und Asael und Amasa. Das sind Cousins. Das sind Kinder von zwei Schwestern. So, und David ist der Onkel über den. Dass wir ein bisschen das haben, weil wahrscheinlich spielt das doch eine Rolle. Und hier steht dann das. Und die Abigail gebar den Amasa. Das ist Vers 17. Jetzt hat er diesen Amasa sozusagen zu seinem Heerführer ernannt. Und der Vers 14 sagt dann, in Kapitel 19, und er, Amasa, neigte das Herz aller Männer von Juda, dass diejenigen eines Mannes, sodass sie zum König sandten und ihm sagen ließen, komm wieder, du und alle deine Knechten. Ja, und dann kommt der König wieder, und beim Jordan ist dann sozusagen der Treffpunkt. Und am Jordan passiert gleich ganz vieles, einiges. Und er muss ja über den Jordan geführt werden. Das ist bei Gilgal. Und sie kommen dem König jetzt entgegen. Und jetzt bei dieser Rückkehr ab Vers 16. Da kommt wieder ein Mann sozusagen auf der Bildfläche, der schon einmal sehr, sehr arrogant und frech und überheblich ihm begegnet ist. Das ist der Simei. Und hier steht dann Vers 16. Und Simei, der Sohn Geras, des Benjamiters, der in Bachirim wohnte, eilte mit den Männern Judas hin, dem König David entgegen. Und mit ihm 1000 Mann von Benjamin, dazu Ziba, der Knecht des Hauses Sauls, samt seine Söhne, 15 Söhnen und 20 Knechten, und bereiteten den Weg über den Jordan vor dem König her. Und er führte nämlich eine Fähre, andere Bibeln sagen ein Schiff, hinüber, um das Haus des Königs überzusetzen und so den König einen Gefallen zu erweisen. So, wir sehen, das ist ein Punkt, wo es nicht einfach weitergeht. Hier muss man sich sammeln, hier wird man eine Gelegenheit suchen, wie man über den Jordan kommt. Und da kommen so eine Namen wie Simei und Ziba. Ziba werden wir später sehen. Wenn das um den Sohn Jonathans geht, dann wird der Ziba auch eine Rolle spielen. Betrachten wir dann später. Aber hier ist dieser Ziba, der ein Knecht Sauls war, mit all seinen Söhnen und Knechten und bereitet diesen Überzug, die Überführung über den Jordan. Und in diesem Moment kommt dieser Simei, der einmal, ich lese mal aus 2. Samuel 16, wie er das erste Mal so auf die Oberfläche kommt. 2. Samuel 16, 5. Und als der König David nach Bishurim kam, siehe, da trat von dort ein Mann von Geschlecht des Hauses Sauls heraus, der hieß Simei, ein Sohn Geras. Der kam heraus und fluchte und warf mit Steinen nach David und allen Knechten des Königs Davids, denn alles Volk und alle Helden waren zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Also aber sprach Simei, indem er fluchte, geh, geh, du Blutmensch, du Nichtswürdiger. Der Herr hat dir vergolten das Blut des Hauses Sauls, an dessen Stadt du König geworden bist. Nun hat der Herr das Reich in die Hand deines Sohnes Absalom gegeben. Und siehe, nun steckst du in deinem Unglück, denn du bist ein Blutmensch. Und hier kommt der Abisai, der älteste Bruder der Söhne Zeruja. Aber Abisai, der Sohn des Zeruja, sprach zum König, warum soll dieser tote Hund meinem Herrn, den König, fluchen? Ich will doch hingehen und ihm den Kopf abhauen. Das war, als sie flohen aus Jerusalem, über den Jordan gerade, und dann kommt dieser Simei und spricht so. Was spricht er jetzt? Jetzt kommt David zurück. Dieser Aufstand ist niedergeschlagen und der König ist im Begriff, nach Jerusalem zurück als König zu kommen. Und jetzt spricht er. Da fiel Das ist in Kapitel 18, zweite Hälfte. Da fiel Simei, der Sohn Geras, vor dem König nieder, und als dieser gerade über den Jordan fahren wollte. Und jetzt hört, wie er spricht. Und er sprach zum König: Mein Herr, rechne mir die Missetat nicht zu und gedenke nicht an das Böse, was dein Knecht getan hat an dem Tag, als mein Herr, der König, Jerusalem verließ, so dass der König es sich zu Herzen nehme. Das ist eine interessante Erklärung. Ein Vorschlag macht er dem David. Ja? Also ich war sehr böse, ja, aber weißt du, nimm dir nichts zu Herzen, lass das alles mal so in den Wind gehen. Das war doch nichts. Denn dein Knecht weiß wohl, dass er gesündigt habe. Und siehe, ich bin heute zuerst gekommen, vor dem ganzen Haus Josefs, und hinabzugehen, meinem Herrn, dem König, entgegen. Also er tut so, als das, was er davor getan hat, David, das, weißt du, das war so ein bisschen, lass das mal alles wegschwimmen. Aber ich bin heute der Erste gekommen, hier mit den anderen. Ich bin doch gut. So, das ist so ein Bild, das er von sich abgibt. Und jetzt ist wieder der Abisai da. Der Sohn der Zeruja antwortete und sprach: Sollte Simei nicht sterben, weil er den Gesalbten des Herrn geflucht hat? David aber sprach: Was habe ich mit euch zu tun, ihr Söhne der Zeruja, die ihr mir heute zum Widersacher werden wollt? Wisst ihr, diese drei Brüder, seine Neffen, das waren starke Persönlichkeiten, die hatten Macht, die hatten Ansehen unter dem Volk, Kriegsvolk besonders, denke ich mal. Und es waren wirklich Persönlichkeiten. Und wir haben diesen Gedanken immer wieder: Was habe ich mit euch zu tun, ihr Söhne Zeruja? Also sie wollen oder sie möchten und wollen David ein bisschen lenken nach ihrem Verständnis. Und David hat aber ein anderes Verständnis, hat auch ein anderes Gemüt. Das ist nicht immer gleich zu verstehen, aber wenn wir die Psalmen lesen, wo seine Seele so zum Vorschein kommt, wo er sie so äußert und Gott seine Seele ausschüttet, dann merkt man mehr, wer dieser Mann ist. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum er ein Mann nach dem Willen Gottes ist. Und dann antwortet er dem Simei: Du sollst nicht sterben. Und er geht weiter. Er will an diesem Tag, an dem Tag, wo Gott ihm Gnade erwiesen hat, an dem Tag, wo das Volk ihm wieder einladet, zurück, das wäre auch vielleicht ein Gedanke. Warum geht er nicht zurück, so wie ein Kriegsherr, der einen Sieg erobert hat, einen Sieg begonnen hat? Er lässt sich einladen. Das ist auch weise von ihm. Dadurch kann er erkennen, wie steht das Volk. Er will ja, dass das Volk wieder vereint wird. David hat ja eine große Erfahrung, eine schwere Geschichte mit dem Anfang seines Königstums bei Saul, als er war. Und deshalb weiß er, wie wichtig das ist, nicht mit Macht, nicht mit einem Machtwort, sich auf den Thron zu setzen, sondern dass das Volk hinter ihm steht. Und genau das versucht er oder ist er bemüht, zu erreichen. In diesem gleichen Moment, wo hier diese Überquerung des Jordan stattfindet, sehen wir noch einen Menschen. Hier im Vers 24 wird uns geschildert: Mephiboset, aber Sohn Sauls. War er der Sohn Sauls? Die Bibel gebraucht so Ausdrücke. Das war Jonathans Sohn. Ja? Und er war lahm. Aber dieser Ausdruck ist nicht neu, denn manchmal wird vom König gesagt, der ist der König, es war eigentlich der Enkel. Wird auch gesagt, der Sohn dessen. Deshalb der Sohn des Sohnes im Grunde. Und der kam auch herab dem König entgegen. Er hatte weder seine Füße noch sein Bart gepflegt, noch seine Kleider gewaschen von dem Tag an, als der König weggegangen war, bis zu dem Tag, als er in Frieden wiederkehrte. Und das geschah, als er von Jerusalem den König entgegenkam, da sprach der König zu Mephiboset: Warum bist du nicht mit mir gezogen? Wer war dieser Mann? Der war der Sohn des Nathans, Jonathans, Entschuldigung. Und David hat irgendwann mal den Gedanken gehabt, gibt es noch jemanden im Hause Sauls, dem ich Gnade erweisen kann? Und dann wird ihm gesagt, ja, da ist noch der Sohn Nathans. Der ist übergeblieben, der ist noch am Leben. Und dann erkundigt er sich, lasst ihn kommen. Der stellt sich ganz klein, weil er wusste, er gehört zu Saul und Saul war der Feind Davids. Er wusste nicht, was ihm entgegenkommt, aber David zu Ehren und Andenken und dem Gelobnis, das er mit Nathan geschworen hatten, will er ihm Ehre erweisen und er setzt ihn an seinen Tisch und er ist die ganze Zeit an seinem Tisch. Das ist dieser junge Mann. Und er kommt jetzt wieder, er ist nicht gepflegt, beschreibt man hier, und er fragt ihn jetzt, warum bist du nicht mit mir gezogen? Und dann kommt die Antwort, Vers 26. Er aber sprach, mein Herr und König, mein Knecht hat mich betrogen. Wer war sein Knecht? Ziba, der entgegenkam mit allem zusammen. Ja? Der ist jetzt hier gemeint. Hat mich betrogen, denn dein Knecht sprach, ich will mir einen Eselsattel, damit ich darauf reiten und mit dem König ziehen kann, denn dein Knecht ist lahm. Dazu hat er deinen Knecht verleumdet vor meinem Herrn, dem König. Aber mein Herr, der König, ist wie ein Engel Gottes. So tue nur, was gut ist in deinen Augen. Denn das ganze Haus meines Vaters war nichts, er spricht jetzt vom Haus Sauls, war nichts anderes als Leute des Todes vor meinem Herrn, dem König. Und doch hast du deinen Knecht unter die gesetzt, die an deinem Tisch essen. Was habe ich noch weiter zu beanspruchen oder zum König zu schreien? Da sprach der König zu ihm. Und jetzt interessante Sache, sagt er. Warum redest du noch von deinen Angelegenheiten? Das ist ein merkwürdiger Satz, oder? Er hat ja ihm sehr, sehr große Ehre gezeigt. Er saß immer an seinem Tisch. Aber jetzt lasst das, dass er ihm ein bisschen so zurückdämmt in seine Rede und fragt, und ich sage, du und Ziba, ihr sollt den Landbesitz unter euch teilen. Das war ja so, dass Ziba alles bekommen hatte vom David. Ja, weil er ihm geholfen hatte, schon als er fliehen musste. Und jetzt revidiert David das halbwegs, sagen 50-50, teilt das unter ihnen. Denn er sieht wohl, er will ja dem jungen Mann, den Sohn Jonathans, ehren, was er sich vorgenommen hat. So, und er sieht, da sind Schwierigkeiten in dem ganzen Dilemma. Vielleicht hat Ziba nicht alles weitergegeben, vielleicht hat er was Falsches gesagt, man weiß es nicht so genau, aber er merkt wohl auch, dass Mephibosheth auch hier irgendwo ja nicht ganz im Klaren steht. Und er macht jetzt ganz einfach, teilt es euch unter euch. So, und so hat er dann, und der Mephibosheth antwortet dem König, er mag auch alles nehmen, nachdem mein Herr, der König, in Frieden heimgekommen ist. Er weiß ja sehr Bescheid, dass er nicht viel Chance als ein Nachkömmling Sauls eigentlich keine Chance hätte. Nur die Freundschaft mit Jonathan, Davids Freundschaft mit Jonathan, das war die Voraussetzung, dass er verschont bliebe und dass er so eine gute Stellung bekam. Und jetzt macht oder entscheidet David das so. Ein nächster, das passiert alles jetzt, ehe sie über dem ziehen, weil hier steht weiter, und Barzillai, ein alter Mann, der hatte, ich habe jetzt nicht, will das nicht lesen, der hatte ja, als David floh, dann hat dieser Barzillai Esel und alles Mögliche geladen und geschickt, damit die Leute, die mit David sind, versorgt werden. Und er hat sich sehr um sie bemüht, er war reich. Und jetzt kommt er ihm auch entgegen, um sozusagen ihn begleiten. Barzillai lebt auf jener Seite. Und jetzt kommt er ihm begleiten, dass er über den Jordan geht. Und Vers 31 wird uns dann berichtet, wie das Gespräch zwischen ihnen beiden ist. Und Barzillai, der Gileaditer, war von Rogelim herabgekommen und mit dem König über zu Jordan zu gehen, um ihn über den Jordan zu geleiten. Barzillai war aber sehr alt, 80, und er war es, der den König während seines Aufenthalts in Manaim die Speise versorgt hatte. Denn er war ein sehr reicher Mann. Nun sprach der König zu Barzillai. David ist ein sehr feinfühliger Mensch. Und wenn ihm jemand was Gutes tut, das merken wir an vielen Stellen, dann versucht er nicht schuldig, in Schuld zu bleiben. Du sollst mit mir hinüberziehen und ich will dich in Jerusalem bei mir versorgen. Im Grunde das Gleiche, was er auch den Sohn von Jonathan gemacht hat. Er sagt, ich will dich versorgen. Du sollst bei mir in Ehren das Rest des Lebens leben. Barzillai sagt, das ist nicht notwendig. Barzillai aber sprach zum König, wie lange habe ich noch zu leben, dass ich mit dem König nach Jerusalem hinaufziehen sollte? Ich bin heute 80 Jahre alt. Wie könnte ich noch unterscheiden, was gut oder schlecht ist? Könnte dein Knecht etwas noch schmecken, was ich esse und trinke? Könnte ich noch hören, was die Sänger und Sängerinnen singen? Warum sollte so dein Knecht meinem Herrn, dem König, zur Last fallen? Er lehnt das sehr höflich ab, legt alles oder begründet das mit seinem Alter. Und ich dachte so, alter Mann, Arthur, mit 80 bist du noch gar nicht alt, oder? Naja, hier wird er so wirklich als alt beschrieben. Ich bin ja noch jung, aber Arthur weiß schon, was 80 bedeutet. Ja, und er sagt so, was schmecke ich da? So. Ja, man schmeckt ein bisschen weniger, aber ich glaube, das ist hier Schönheitssprache auch noch dazu, um dem König zu sagen, hör ich mal, das interessiert mich jetzt nicht mehr so. Aber er hat ein Interesse und das bekündet er auch gleich. Vers 36, dein Knecht würde nur auf eine kurze Zeit mit dem König über den Jordan gehen, aber warum wollte mir der König eine solche Belohnung erweisen? Er sagt, sein Vorhaben, ich wollte mit dir eine kurze Zeit über den Jordan gehen, dich begleiten. So, das ist, was ich als Freund dir erweisen will. Das ist seine Absicht. Sagt er, weiter wollte ich eigentlich nicht. Und dann gehe ich wieder nach Hause, vielleicht sind meine Tage nicht mehr lange. So, das ist, und er sagt, warum sollst du mir so eine Belohnung erweisen? Ich habe so den Eindruck, Barzillai und David, das sind verwandte Seelen, die gerne Gutes tun, die das schätzen, wenn Gutes getan wird. Und man spürt einfach, das sind wirklich Freunde. Und dann sagt er in Vers 37, lass doch deinen Knecht umkehren, dass ich in meiner Stadt sterben kann, beim Grab meines Vaters und meiner Mutter. Aber siehe, hier ist dein Knecht Kimham. Der soll mit meinem Herrn, dem König, hinüberziehen. Und tu ihm, was gut ist in deinen Augen. David hat ja sich immer wieder gute, starke, junge Männer gesammelt, die ja in seine nächste Nähe als Kriegsknechte, als Helden und Freunde dabei sein. Hier scheint das so, dieser Kimham könnte passen und Barzillai sagt, ich brauche das alles nicht, aber wenn du möchtest, hier ist dieser junge Mann. Das muss oder sein Sohn sein oder ein naher Verwandter. Und er sagt, und ich will in die Stadt zurückkehren, denn meine Tage werden wohl nicht so lange sein. Und jetzt kommt die Antwort von David, dem König. Und der König sprach, Kimham soll mit mir hinüberziehen, so will ich ihm tun, was gut ist in deinen Augen. Ja, der Barzillai hat ja gesagt, und tu ihm, was in deinen Augen recht ist. Und David dreht das um und sagt, und ich will ihm Gutes tun, was gut ist in deinen Augen. Also er will ihm auch dadurch ein Wohlgefallen machen, aber das ist nicht alles. Auch alles, was du von mir begehrst, das will ich für dich tun. Wir merken, David ist hier guter Freund, großherzig und will das, was der Barzillai in seiner tiefsten Not und Schande erwiesen hat, das will er nicht einfach so locker annehmen und dann ist schon gut. Ich bin der König. Er will das richtig dankbar anerkennen. So, dann weiter wird uns dann berichtet, Vers 39, und als das ganze Volk von dem Jordan überschritten hatte, ging der König auch hinüber und der König küsste den Barzillai und segnete ihn. Darauf kehrte dieser wieder in seinen Ort zurück. Der König aber zog nach Gilgal hinüber und Kimham ging mit ihm hinüber und das ganze Volk von Juda hatte den König hinübergeführt, auch das halbe Volk Israel. Dieser Zusatz, der wird uns gleich helfen, die weitere Verse. Ich mache den bis Ende. Ja? Geplant war die letzte Verse nicht, aber ich denke, das passt schon rein. Sie haben David, Juda und das halbe Volk Israel haben ihn über den Jordan geführt, zurückgeholt, sozusagen ihm ein Zeichen geben. Wir holen dich zurück, du sollst weiterhin unser König sein. Das ist das Beste, was uns passieren kann. Aber wir werden auch merken, dass der Riss zwischen Israel und Juda, der ist vorhanden und der wird sich später nach Salomo komplett durchziehen. Und da wird diese Spaltung für immer auch geschehen. Aber die zeichnet sich schon hier ab. Vers 41. Und siehe, da kamen alle Männer von Israel zum König und sie sprachen zum König: Warum haben dich unsere Brüder, die Männer von Juda, weggestohlen und haben den König und sein Haus über den Jordan geführt und alle Männer Davids mit ihm? Also sie stellen an David eine Frage oder auch vielleicht ein bisschen so Beschuldigung. Ja, die Männer von Juda werden hier beschuldigt, sie haben den König weggestohlen und über den Jordan geführt. Sie sind noch höflich, sie sagen hier unsere Brüder, was ja alles eigentlich ganz richtig ist. Und hier kommt dann so ein bisschen eine Polemik auf zwischen den israelischen Stämmen und Juda. Vers 42 sagen sie dann, da antworten alle Männer von Juda denen von Israel, weil der König uns näher steht. Ist das begründet? Ist das auch ein Anlass zum Zankapfel, der steht uns näher? Ich habe das erwähnt. Die ersten 7 Jahre war David nur über Juda König. Sie haben ihn zum König erklärt, nachdem Saul gefallen war. Und das sind ja auch schon Argumente. Ihr habt 7 Jahre lang gewartet, ihn zum König zu machen, obwohl ihr alle wusstet, von Gott Gesegneter. Er ist von Gott dafür bestimmt, ist gesegnet, aber ihr habt lange gewartet. Ihr habt euch nach immer was anderes da einfallen lassen, bis dann da ein Streit zwischen einem Mann und Abner kam. Und dann macht er sozusagen aus Unzufriedenheit Protest, sagt, okay, wenn du mich so beschuldigst, dann mache ich mal. Und dann kommt ja das zu dem Fall, den ich schon erwähnt hatte. Und hier fragen sie, der steht uns näher. Und was zürnt ihr wegen dieser Sache? Haben wir etwa auf Kosten des Königs gegessen? Oder hat er uns irgendein Geschenk gemacht? Sie stellen Gegenfrage, welchen Grund sie haben, unzufrieden zu sein. Aber die Männer von Israel antworten den Männern von Juda und sprachen: Wir haben 10 Anteilen am König und gelten auch bei David mehr als ihr. Mit den 10 Anteilen, das ist ja klar, dagegen gibt es keine Argumente, aber dass sie gelten mehr bei David als sie. Naja, das ist so eine Eigendefinition, nehme ich mal an. Ich wüsste nicht, ob das jetzt so plausibel und beweisbar ist. Und sie bringen noch ein Argument. Warum habt ihr uns denn so gering geachtet? Und hier erwähnen sie das, wovon der 10. Vers sprach. Haben wir nicht zuerst gesagt, wir wollen unseren König wiederholen? Sie haben da irgendwas gesprochen, ja, Absalom ist weg und David war eigentlich immer gut, warum sollten wir den nicht zurückholen? Ja, weil sie als erste sozusagen Überlegungen angestellt haben, da all ihre Bemühungen eigentlich gegen sie jetzt ausgegangen sind mit der Wahl des Königs Absalom. Und jetzt sagen sie aber, wollen sie das als Argument bringen. Wir haben aber als erstes angefangen, darüber zu reden. So, und so kommt hier, dass die Stämme Israels und Juda sich versuchen, bessere Stellung gegenüber dem König David einzunehmen. Ich dachte so, wenn sie so eine Einstellung und Bemühen gehabt hätten, als Absalom das Ganze da angezettelt hat, dann könnte man sagen, das sind treue Knechte. Jetzt ist das nicht ganz so einfach zu behaupten, ja, die haben ja immer zu David gehalten. Eigentlich haben sie David ja verraten. Jetzt streiten sich aber, wer hier besser dasteht und wer näher ist. Aber die Männer, der letzte Satz jetzt, aber die Männer von Juda redeten noch fester oder härter als die Männer von Israel. Die waren mehr überzeugt davon, dass sie zu David näher stehen, dass sie schon von Anfang an zu David gehören und so weiter. Und jetzt sehen wir, wie die Lage nach diesem Revolution, hat Christians letzte Mal gesagt, ja, kann man sagen, diesen Aufstand gegen den König, vom eigenen Sohn. Und jetzt endet das und jetzt gibt es noch Streit darüber, wer dürfte denn David zurückholen. Jetzt sind sie alle sehr bemüht. Wenn wir so einen Rückblick machen, eine Lehre ziehen wollen, wir sehen hier einige Personen. Wir sehen einmal den Joab, wie er sich verhält, wie David ihm denn absetzt. Diese Absetzung später, die wird misslingen. Job wird weiterhin sein. Das wird wieder so sein, dass Amasai nicht nachkommt den Wunsch Davids und Job wird dafür sorgen, dass der weggeräumt wird. Aber wir sehen hier auch Männer, die sich sehr gut zeigen als Treue, als Menschen, die in jeder Lage zu ihrem Herrn, zum König, aber auch zu dem Gesalbten, müssen wir hier sagen. Wir müssen hier nicht vergessen, David in seiner ganzen Geschichte, er wurde ja beinahe 20 Jahre verfolgt von Saul, so ungefähr, und Gott hat ihm eigentlich die Gelegenheit gegeben, den Saul umzubringen. Aber er hat immer gesagt, meine Hand soll nicht gegen den Gesalbten sich erheben. Also in David ist eine große Gottesfurcht. Klar, er hat Fehler gemacht. Auch dass er nicht zum Volk rausging, dass er geweint hat, das war klar ein Fehler. Aber ich denke, wir müssten in die Seele des Davids schauen. Er hat ja auch in dieser Zeit sich erinnert, das Ganze mit dem Aufstand Absaloms sind die Folgen seiner Sünde. Glaubt ihr, er wird darüber nicht geweint haben? Das wird ihm auch drücken. Und das andere, dass Absalom wahrscheinlich jetzt als einer, der verloren geht, der keine Chance mehr hat, überhaupt was gut zu machen. Ja, das wollte ich betonen und den Barzillai hier, dass er so freundschaftlich, so treu und eigentlich ja, er hat keine Absicht, ihn wieder zurückzubekommen oder sonst. Er geht dann nur ein drauf, dass er seinen Sohn anbietet, wenn du möchtest, dann könntest du dich an ihm kümmern und er wird dir auch zu Dienste stehen. Und das Letzte ist, auch wenn David zurückkommt, auch wenn sie sich streiten, wer näher steht und so weiter, dieser Riss der Uneinigkeit, der steckt drin. Hat David sich verschuldet in dem Zustand und den Verlauf seiner Familie leben? Ja, eindeutig. Das hat Gott ihm gesagt. Weil du das heimlich gemacht hast, werde ich das machen. Und die Schuld, die musst du tragen. Und auch hier sehen wir, dass es schwierig ist, das Volk zu vereinen und in Einigkeit zu bringen. Aber für mich ist es interessant. David bleibt immer noch der Mann nach dem Herzen Gottes. Bei so vielen Fehlern. Ich denke, Gott schaut auf die Seele. Er schaut auf die Einstellung. Fehler machen wir alle. Aber wenn unsere Seele und unser Herz auf Gott ausgerichtet ist, die Sünden und Schuld bekennt, da war ja David vorbildhaft. Wenn er es gemerkt hat, wo er verschuldet hat, dann hat er gesagt, nicht das Volk soll leiden, sondern bestrafe mich. Und ich denke, wir können von David ganz viel lernen, wie man Fehler nicht macht, wie uns die Fehler und in tiefe Schwierigkeiten bringen und die wir durchleben müssen. David musste seine großen Fehler, den Ehebruch, durchleben, ganz hart. Aber er war auch ein Mann, der für andere Seelen ein Auge hatte. Er war ein Mann, der zu anderen gut stehen könnte. Und er war ein Mann, der versuchte, Israel zusammenzuhalten. Das ist heute meine Auslegung. Vielleicht sind noch Beteiligungen da, Ergänzungen. Bitte schön. Ja, wenn nicht, dann schließen wir damit ab. Ich verabschiede auch damit die im Livestream und wir gehen über zum zweiten Teil und jetzt haben wir erstmal ein Lied, ja?